Ja, ich möchte alle Geschwister hier in Adelberg, in Ahlen und im Online-Meeting ganz herzlich begrüßen. Und zwar bin ich vor eine herausfordernde Aufgabe gestellt worden. Ich möchte mit euch heute einen Abschnitt aus dem Buch der Psalmen lesen. Und das ist ehrlich gesagt ein Psalm, wenn ihr mich da vor anderthalb Wochen oder vor zwei Wochen gefragt hättet, was steht in diesem Psalm oder sag uns den bekanntesten Vers aus diesem Psalm, dann hätte da nur ein Schulternzucken geahndet. Ich hatte mich zuvor mit diesem Psalm nie groß beschäftigt, vielleicht ein paar Mal überlesen, aber sonst war mir dieser Psalm nicht groß im Bewusstsein und mit dem einen oder anderen, wo ich mich im Vorfeld ausgetauscht hatte, dem ging es ähnlich, aber vielleicht macht das Ganze das dann auch spannend, für heute uns ja vielleicht auch mal mit so einem Text zu beschäftigen, der jetzt nicht so geläufig ist. Und ich möchte euch bitten, mit mir Psalm 30 aufzuschlagen. Psalm 30. Ich werde ausnahmsweise jetzt vorlesen aus der Neuen Menge-Übersetzung. Da in der Elberfelder Übersetzung doch etwas hölzern und holprig drin ist und es vielleicht, wenn man ihn zum ersten Mal liest, was sich leichter tut mit Menge. Psalm 30. Ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Tempels von David. Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast aus der Tiefe mich gezogen und meinen Feinden die Freude über mich vereitelt. O Herr, mein Gott, ich schrie zu dir um Hilfe. Du hast mir Heilung geschafft. O Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgeführt, hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Lob singt dem Herrn, ihr seine Frommen, und preist seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währt nur einen Augenblick, doch lebenslang seine Gnade. Am Abend kehrt Weinen als Gast ein, doch am Morgen herrscht Jubel. Ich aber dachte in meinem Wohlergehen, ich werde nimmermehr wanken. O Herr, nach deiner Gnade hattest du meinen Berg fest gegründet, dann aber verbargst du dein Angesicht und ich erschrak. Da rief ich zu dir, o Herr, und flehte zu meinem Gott, was hast du für Gewinn von meinem Blut, wenn ich in die Grube hinabfahre? Kann der Staub dich preisen und deine Treue verkünden? O höre mich, Herr, und sei mir gnädig. Sei du, o Herr, mein Helfer. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt, das Trauerkleid mir gelöst und mit Freude mich gegürtet, damit mir meine Seele Lob singe und ich nicht schweige. O Herr, mein Gott, in Ewigkeit will ich dir danken. Ja, vielleicht ganz kurz ein Überblick über den Aufbau, über die Struktur, über die Gliederung dieses Psalmes. Er hat 5 Strophen. Er beginnt in Vers 1 mit einer Überschrift. Dann haben wir die erste Strophe in Vers 2 bis Vers 4, wo David Gott lobt für das, dass er ihn vor dem sicheren Tod errettet hat. Dann die zweite Strophe, Verse 5 und 6. Das ist eine Aufforderung an die Heiligen, in den Lobpreis von David mit einzustimmen. Dann die Strophe 3 sind die Verse 7 und 8. Da hält David einen Rückblick. Und viele verstehen das so, dass in diesem Rückblick die Ursache genannt wird, warum David überhaupt in diese Notsituation gekommen ist, vor der ihn Gott dann auf wunderbare Weise bewahrt hat, die man in den Versen 2 bis 4 finden. Wir finden in diesem Rückblick aber auch noch Gottes Handeln, Gottes Züchtigung Und das führt dann zur vierten Strophe in den Versen 9 bis 11, wo uns das Flehen, das Gebet von David berichtet wird. Und das führt dann zu Vers 12 und 13, zur fünften Strophe, wo wir sozusagen dann die Frucht von Gottes Erziehungshandeln, von Gottes Frucht, von Gottes Zucht sehen in Bezug auf David, die wiederum im Lob, im Lobpreis, im Dankgebet in Bezug auf seinen Herrn und Gott endet. Dieser Psalm wird allgemein ein Dankpsalm genannt. Es ist ein Loblied. Und wenn wir seinen Aufbau uns anschauen, dann sehen wir, dass das Lob auch sozusagen genau der Rahmen ist, der diesen Psalm sozusagen wie ein Gemälde umrahmt und festhält. In Vers 2 beginnt dieser Psalm mit einer Verpflichtung zum Lobpreis. Ich will dich erheben, Herr. Und dieser Psalm endet dann auch im zweiten Teil von Vers 13 ebenfalls wiederum mit einer solchen Verpflichtung von David. Herr mein Gott, ewig werde ich dich preisen. Das heißt, alles, was wir in diesem Psalm finden und worüber wir dann nachdenken, ist eingerahmt in diesem großen Rahmen des Lobes, des Dankes und der Anbetung gegenüber Gott. Dann, was auch interessant ist, ist in Vers 1 diese Überschrift. In dieser Überschrift werden uns drei Dinge genannt. Erstens, wer ist der Autor, wer ist der Schreiber des Psalms? Ein Psalm von David. Dann der besondere Charakter dieses Psalms. Es heißt ein Lied. Und dieser Ausdruck, dieser Begriff Lied, kommt in diesem Psalm 30 tatsächlich hier zum ersten Mal in Psalm 30 als eine Überschrift für einen Psalm vor. Und damit wird dieser Psalm in besonderer Weise charakterisiert. Es geht also um ein Lied, und das füge ich jetzt an, das sozusagen öffentlich, das werden wir aus dem weiteren Inhalt sehen, gesungen werden soll. Und der dritte Punkt, den wir dann noch in der Überschrift finden, ist der Anlass, wozu er geschrieben wurde, beziehungsweise wann er gesungen werden soll. Es heißt ganz allgemein, ein Lied zur Einweihung des Hauses. Aber ihr habt ja bei Menge schon mitbekommen, der hat übersetzt, zur Einweihung des Tempels. Das hat ganz einfach damit zu tun, weil dieser Ausdruck, der hier für Haus verwendet wird, in erster Linie in den Psalmen immer verwendet wird, um das Haus Gottes, um den Tempel Gottes zu beschreiben und zu bezeichnen. Und dadurch kommt aber sofort eine gewisse Schwierigkeit. Denn auf welches Haus bezieht sich dann diese Einweihung? Welche Einweihung ist gemeint und zu welchem Zeitpunkt fand sie statt? Denn David hat ja den Tempel nie gebaut, sondern es war ja dann sein Sohn Salomo, der von Gott das gebrauchte Werkzeug war, um den Tempel Gottes zu bauen. Und so gibt es von den unterschiedlichen Schriftauslegern die unterschiedlichsten Vorschläge, auf was sich das beziehen könnte. Da möchte ich jetzt aber aus Zeitgründen gar nicht drauf eingehen. Ich sehe aber auch keinen Widerspruch drin, dass dieses David sozusagen im Vorausblick diesen Psalm schon auf den Tempel, den dann Salomo gebaut hat, geschrieben hat. Denn in 1. Chroniker 28, da lesen wir ja, dass David von Gott die Baupläne empfangen hat für den Tempel. Und in 1. Chroniker 29, im nachfolgenden Kapitel, lesen wir dann, dass David bereits schon begonnen hat, das Material und auch das Geld für die Baukosten des Tempels zu sammeln. Das heißt, das Herz Davids, und das ist etwas, was ihn auch zu einem Mann Gottes macht, war zutiefst erfüllt mit dem Gedanken an das Haus Gottes, an den Bau des Hauses Gottes, an den Bau des Tempels. Und wir sollten auch nie vergessen, dass in Apostelgeschichte 2, Vers 29 und 30 Petrus David einen Propheten nennt, so dass die Psalmen auch prophetischen Charakter haben. Noch etwas ist interessant, und zwar gibt es einen inneren Zusammenhang zwischen den Psalmen 23 bis Psalm 30. Denn jeder dieser Psalmen spricht vom Haus Gottes oder vom Tempel. Und dieser Psalm steht auch in einem besonderen Zusammenhang mit Psalm 29. Denn im Psalm 29 in Vers 1, da werden sozusagen die himmlischen Diener, da wird der Himmel aufgefordert, Gott zu loben und zu preisen. Und hier in Psalm 30 werden jetzt die Heiligen, die Frommen, diejenigen, die Gott treu ergeben sind, aufgefordert, Gott zu loben und zu preisen. So dass, wenn wir Psalm 29 und 30 zusammennehmen, wir sozusagen ein umfassendes Gotteslob im Himmel und auf der Erde haben. Noch eine Besonderheit zur Einleitung, und zwar im Judentum spielt dieser Psalm auch eine Rolle, auch heute noch. Und zwar gibt es im Judentum das sogenannte Lichterfest. Das ist ein 8 Tage dauerndes, wird auch heute noch gefeiert, jährliches Fest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels im Jahr 164 vor Christus. Und es gibt verschiedene Schriften im Judentum, im Talmud, die diese Tempelfeier, dieses Fest der Tempelweihe oder dieses Lichterfest in Verbindung bringen mit diesem Psalm. Dazu noch ein kurzer Hinweis. Wir finden dieses Lichterfest oder Tempelweihfest auch im Neuen Testament, nämlich im Johannesevangelium ab Kapitel 10, Vers 22. Und vielleicht kann das den Ansporn für den einen oder anderen sein, weil wir da heute nicht drauf eingehen werden, das einmal nachzuforschen. Denn im Johannesevangelium bildet dieses Lichter- oder Tempelweihfest den Abschluss des Festzykluses im Johannesevangelium. Und wir haben hier in Johannes 10 eine der bekanntesten Redenauseinandersetzungen, die der Herr Jesus damals mit den Juden in der Säulenhalle Salomos im Tempel hatte. Und zwar ist das dieser Abschnitt, wo der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und ich und der Vater sind eins. Das einfach als Gedankenanregung. Aber jetzt lasst uns zurückkommen auf den Psalm. Wollen wir uns beschäftigen mit der ersten Strophe, den Versen 2 bis 4. Und hier haben wir einen Lobpreis Davids für die erfahrene Bewahrung, für das Eingreifen Gottes, das er erfahren hat. Ich lese jetzt nochmal nach der Elberfelder. Ich will dich erheben, Herr, denn du hast mich emporgezogen und hast nicht über mich sich freuen lassen, meine Feinde. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem Scheol herausgeführt, hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Das erste, was wir haben in Vers 2, ist ein Wortspiel. Ein Wortspiel, auf der einen Seite sagt David, ich will dich erheben, also er will Gott erheben. Warum? Weil Gott ihn emporgezogen. Also David erhebt, weil Gott ihn erhoben hat. Und erheben bedeutet hier so viel wie erhöhen. Das bedeutet die Anerkennung, das Rühmen und das Preisen der unvergleichlichen und unübertrefflichen Hoheit und Majestät Gottes. Und der Grund, wie gesagt, ist der, weil Gott ihn emporgehoben hat. Oder wie die Elberfelder übersetzt, emporgezogen hat. Man kann auch übersetzen, aus der Tiefe gezogen hat. In diesem Wort steckt nämlich eigentlich ein wunderschönes Bild. Dieses Wort meint eigentlich einen Schöpfeimer, der sozusagen in einen Brunnen hineinversenkt wird und dann hochgehoben wird, emporgehoben wird, und dann sozusagen voller Wasser ist, mit dem er sich waschen oder trinken kann. Und so hat Gott sozusagen den David aus einem tiefen Brunnen wie so einen Schöpfeimer herausgeholt, hochgehoben, emporgehoben und somit vor dem sicheren Tod den David bewahrt und errettet. Was überhaupt interessant ist, und da möchte ich euer Augenmerk drauf legen, ist in diesen Versen 2 bis 4, wie stark das Handeln Gottes betont wird. Vers 2a, du hast mich emporgezogen. Zweiter Teil von Vers 2, du hast nicht über mich sich freuen lassen, meine Feinde. Vers 3, du hast mich geheilt. Vers 4, erster Teil, du hast meine Seele aus dem Scheol herausgeführt. Vers 4, zweiter Teil, du hast mich belebt. Also wir sehen hier, wie David wirklich in Lobpreis ausbricht über das Handeln Gottes. Es ist Gott, der handelt, der wirkt, und damit ist alles, was David widerfahren ist, hat seine Ursache in der Gnade. Gottes ist Gottes Gnade. Und dann heißt es eben hier in Vers 2, im zweiten Teil, und hast nicht über mich sich freuen lassen, meine Feinde. Ja, Gott geht Erziehungswege mit seinem Volk. Die Feinde dürfen die Heiligen bedrängen. Sie dürfen sie verfolgen. Aber am Ende werden die Feinde nicht über das Volk Gottes triumphieren. Und das ist doch ein gewaltiger Trost, der uns immer wieder zu Dankbarkeit führen darf. Und das ist ein Trost, den wir übrigens auch im Neuen Testament finden in Bezug auf die Versammlung, auf die Gemeinde. Denn wo es im Neuen Testament erwähnt wird, zum ersten Mal der Begriff Gemeindeversammlung, da spricht der Jesus genau das an. Wenn er mal aufschlagt, Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Da sagt der Herr Jesus zu Petrus, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Da haben wir genau diese Zusage. Die Pforten des Hades, das steht für das Totenreich, für den Tod und auch für die Mächte der Finsternis. Sie bedrohen die Gemeinde, sie greifen die Gemeinde an. Und doch ist die klare Zusage über alle Zeiten hinweg, sie dürfen die Gemeinde, die Versammlung, dürfen und werden sie nicht vernichten und werden sie nicht auslöschen können. Egal wie groß der Widerstand, egal auch in den gottfeindlichsten Ländern, es hat keine Regierung dieser Welt bisher geschafft, das Volk Gottes auszurotten, zu vernichten. Und das darf doch ein gewaltiger Trost und eine gewaltige Ermutigung sein. Jetzt beschreibt David in den weiteren Versen sehr poetisch, dass er sozusagen, wir würden heute sagen, mit einem Bein schon im Grab war. Dass er den sicheren Tod vor Augen hatte, dass Gott ihn aber vor dem Tod bewahrt, errettet hat. Und es kommt hier in besonderer Weise zum Ausdruck, der Segen, der Freude, die verbunden ist mit der Erhörung unserer Gebete. Vers 3, Herr mein Gott, zu dir habe ich geschrien. Und dann die Antwort Gottes, und du hast mich geheilt. Und ist es für uns hoffentlich auch immer wieder Anlass zum Lob? Wirklich Anlass, Gott zu preisen und ihn zu erhöhen, wenn wir erfahren dürfen, wie Gott unsere Gebete, unser Schreien, unser Flehen, wie Gott darauf reagiert, wie er handelt und wie er es erhört. Jetzt dieser Ausdruck, du hast mich geheilt. Aufgrund von diesem Ausdruck gehen manche oder legen es manche Schriftausleger so aus oder ziehen folgende Schlussfolgerung, dass David sozusagen schwer erkrankt war und deshalb dem Tod so nahe gekommen ist. Und da kurz ein Wort. Gott vermag, und ganz wichtig ist, wenn er will, auch heute noch körperlich zu heilen. Wir haben keine Verheißung für das Leben auf dieser Erde und es gibt von Gott keine Verpflichtung dazu, einen Gläubigen zu heilen, sondern gemäß seiner souveränen Weisheit und seiner Gnade vermag es Gott und in manchen Fällen tut er es auch, in anderen Fällen nicht. Wir finden Beispiele für beides im Neuen Testament, aber was ganz wichtig ist, wir haben nicht das Recht, hier Gott irgendwelche Vorschriften oder Vorhaltungen zu machen, sondern wir wollen uns in dieser Frage demütig unter die souveräne Hand Gottes und unter seinen Willen, unter sein Führen für den Einzelnen beugen. Ja, wir dürfen dafür beten, dass Gott heilt, aber wir wollen es genauso annehmen, wenn es auch ist, wie zum Beispiel beim Apostel Paulus, der in 2. Korinther 12, dessen körperliches Leiden nicht weggenommen werden musste, sondern den Gott dahin erzogen und gelehrt hat, sich an der Gnade Gottes genügen zu lassen. Und uns muss bewusst sein, bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus begegnen uns und werden wir immer wieder konfrontiert mit Leiden, mit Krankheiten, mit Tod und Trauerfällen. Jetzt kann dieser Ausdruck heilen, aber sich auch noch auf anderes beziehen, wie auf die reine Wiederherstellung von körperlichen Gebrechen. Denn wenn wir die Psalmen insgesamt durchschauen, da wird dieser Ausdruck oft verwendet, um Wiederherstellung im geistlichen Sinne zu beschreiben. Zum Beispiel im Psalm 60, Vers 4 wird das Land, das zerrissen ist, geheilt. Oder im Psalm 147, Vers 3 heilt Gott zerbrochene Herzen. Oder im Psalm 41, Vers 5 heilt Gott die Seele, weil man gesündigt hat. Und auch für viele jüdische Rabbiner-Schriftausleger steht der Ausdruck heilen als Metapher, als Synonym für die Vergebung der Sünden. Und so kann es auch hier sein, dass David eben meint, er hat zu Gott geschrien, und wir wissen ja nicht, was es war, dass Gott ihn aber auch geistlich insgesamt wiederhergestellt hat, seine Sünden ihm vergeben hat, ihm wieder Kraft, Freude am Herrn geschenkt hat. Auf jeden Fall freut er sich darüber, Gott nicht hat freuen lassen über sein Ergehen, über seine Anfechtungen, seine Übungen, seine Drangsale, in denen er sich befand. Dann Vers 3, Herr mein Gott, den hatten wir gerade, dann Vers 4, Herr, du hast meine Seele aus dem Scheol heraufgeführt, hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Das beschreibt eben poetisch dieses, wie Gott den David vor dem Tod errettet hat. Was aber interessant ist, dass zu dieser Erfahrung von David es auch im Neuen Testament eine interessante Parallele gibt. Und zwar im Leben des Apostel Paulus. Schlagt einmal mit mir auf, 2. Korintherbrief, Kapitel 1, da berichtet nämlich Paulus genau über eine solche Erfahrung, die David hier auch gemacht hat. 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn so wie die Leiden des Christus uns gegenüber überreichlich sind, so ist auch durch den Christus unser Trost überreichlich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es eures Trostes und Heils wegen. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es eures Trostes wegen, der im Ausharren in denselben Leiden wirksam ist, die auch wir erleiden. Und unsere Hoffnung für euch ist fest, da wir wissen, dass wie ihr des Leidens teilhaftig seid, so auch des Trostes. Denn wir wollen nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, was unsere Bedrängnis betrifft, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt, der uns von so großem Tod errettet hat und errettet, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er auch uns ferner erretten wird. Ja, ist doch eine interessante Parallele. Paulus beschreibt hier in Vers 8, er wurde über Vermögen, wurden sie bedrängt, versucht, er ist am Leben verzweifelt, sie trugen das Urteil des Todes in sich selbst. Aber dann wird uns auch wunderschön erklärt, warum Gott so mit ihnen gehandelt hat, warum er sie vor dieser Situation nicht einfach bewahrt hat, sondern Paulus und seine Mitarbeiter ganz bewusst in eine solche Situation hineinführt. Nämlich, Vers 9, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Und dann heißt es in Vers 10 nochmal, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Und das ist das große Problem, weil auch wir als Gläubige noch oft in unserem Denken, in unserer Haltung so verdreht sind, nimmt uns Gott sozusagen an der Hand und führt uns in solche Situationen, dass wir genau das nämlich lernen. Nicht auf uns selber vertrauen, auf andere Menschen zu vertrauen, sondern allein auf den Gott, der zu erretten vermag, allein auf den Gott, der den Tod überwunden hat und an dessen Sieg wir teilhaben dürfen. Und in den ersten Versen, da wird uns noch eine zweite Seite aufgezeigt, warum Gott das tut, nämlich in Vers 3, dadurch wachsen wir auch in der Erkenntnis Gottes. Durch diese Situation hat nämlich Paulus Gott kennengelernt als den Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Was für ein gewaltiger, was für ein lieblicher Titel, was für eine Selbstbezeichnung, Selbstoffenbarung Gottes. Er ist der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. Und aus dieser Gotteserkenntnis heraus hat Gott Paulus auch zubereitet für andere, dass er für andere ein Gefäß, ein Werkzeug zum Segen werden durfte. Das haben wir nämlich in Vers 4. Paulus hat den Trost dieses Gottes erfahren. Warum? Damit er in der Lage ist, auch andere zu trösten. Und wir wissen ja aus dem Buch Hiob, es gibt sehr viele leidige Tröste. Und oft ist es leider so, viele Geschwister in vielen Lebenserfahrungen reden einfach vom grünen Tisch und sind damit leider keine wirkliche Hilfe. Aber wie sehr kann jemand helfen, der das Gleiche erlebt und durchlitten hat, der um die Empfindungen weiß, der um die Schwachheiten weiß, der auch um die Anfechtungen, um die Versuchungen in solchen Situationen weiß und der dann den Trost, den er selber von Gott empfangen hat, von diesem Vater der Erbarmungen, Gott allen Trostes, weitergeben kann. Und das bringt uns dann eben zur zweiten Strophe von diesem Psalm in Vers 5. Und da haben wir jetzt die Aufforderung, bisher haben wir so, dass David Gott gepriesen hat für sein persönliches Erleben. Und jetzt fordert er sozusagen andere Gläubige dazu auf, mit ihm einzustimmen in dieses Lob über Gott. Das heißt, das, was er erfahren hat, soll gleichzeitig auch andere dazu bringen, dass sie neu über Gott nachdenken, diesen Gott neu erheben, diesen Gott neu anbeten, diesen Gott neu loben. Und genau deswegen hat auch Paulus, der Heilige Geist, diese Erfahrung des Paulus in 2. Korinther Kapitel 1 aufschreiben lassen, was ja übrigens auch mit einem Lobpreis beginnt. Also hier haben wir jetzt in Vers 5. Singet dem Herrn Psalmen, ihr seine Frommen, und preist sein heiliges Gedächtnis. Also jetzt die Aufforderung an die Frommen. Schlachter übersetzt eigentlich sehr gut, sehr treffend. Die Getreuen. Das meint, es sind solche, die Gott fürchten und lieben, die durch Treue und Beständigkeit in ihrer Liebe, in ihrer Hingabe, in ihrer Nachfolge, ihrem Gehorsam gegenüber Gott ausgezeichnet sind, die fordert er jetzt auf, singt dem Herrn Psalmen. Und das ist im Hebräischen ein besonderes Wort und es meint quasi so viel, dass sie jetzt mit Instrumentalbekleidung singen soll. Das weist uns hin auf den öffentlichen Charakter, dass dieser Lobpreis im Tempelgottesdienst gesungen werden sollte. Und jetzt vielleicht dieser etwas ungewöhnliche Ausdruck und preist sein heiliges Gedächtnis. Sinngemäß bedeutet es so viel wie preist seinen heiligen Namen. Und zwar, das hat damit zu tun, in 2. Mose Kapitel 3 am brennenden Dornbusch, da offenbart Gott sich ja und sagt, ich bin, der ich bin, das ist sein Name. Und dann sagt er in Vers 15 folgendes, das ist mein Name auf ewig und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Das heißt, im Ablauf der Heilsgeschichte offenbart Gott seinen Namen. Gott teilt uns Menschen immer wieder mit, wer er selbst ist, wer er ist, was seine Person, sein Wesen, sein Charakter ausmacht. Und jede dieser Entfaltungen seines Namens ist sozusagen wie ein Denkmal. Da setzt sich Gott sozusagen gleichzeitig einen Gedenkstein, dass die Gläubigen immer wieder innehalten, bewusst darüber nachdenken, was bedeutet es, was bedeutet sein Name, was steckt da alles mit drin, was beinhaltet es, und dann voller Bewunderung und Anbetung im Herzen und dann als die Frucht der Lippen seinen Namen aussprechen und ausrufen. Und das ist eben das, was gemeint ist hier mit diesem heiligen Gedächtnis. Und auch hier wiederum gibt es eine interessante Parallele zum Neuen Testament. Auch hier haben wir eine Verknüpfung zwischen Gedächtnis und Lobpreis. Nämlich im Mahl des Herrn, 1. Korinther 10, Vers 16, die meisten Bibelübersetzungen übersetzen es ja so, den Kelch der Segnung, den wir segnen. Aber man könnte das genauso auch übersetzen, den Kelch des Lobpreises, über den wir den Lobpreis aussprechen. Und Benedikt schreibt in seinem Psalmkommentar zu dieser Stelle folgendes über dieses heilige Gedächtnis der Christen. Dort denken sie an ihren Herrn und an sein Werk und sie erinnern sich auch daran, wie Gott sie heilte und sie aus der Grube zog. Er legte das ganze Gewicht der Sünde, das sie wie Steine in die Tiefe gezogen hätten, auf seinen Sohn und richtete ihn an ihrer Stelle. Ich denke, das ist eine wunderschöne Beschreibung für das heilige Gedächtnis, das die Christen haben dürfen und wo sie den heiligen Namen Gottes anrufen und ihn für sein Handeln loben und preisen. Und dann kommt in Vers 6 die Begründung des Gotteslobes, des Lobpreises. Denn ein Augenblick wird verbracht in seinem Zorn, ein Leben in seiner Gunst, am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Und zwar hier zeigt David unter der Inspiration des Heiligen Geistes auf den Gegensatz zwischen Gottes Zorn, das ist sein aktives Handeln, Gottes aktive Reaktion auf die Sünde und das Böse von uns Menschen. Und David lobt und preist Gott, weil Gottes Zorn über sein Volk, über die Seinen, nie Gottes letztes Wort ist. Wenn wir das Bild einer Waagschale nehmen, dann stellt David es sozusagen dar, auf der einen Seite legen wir hinein Gottes Zorn. Und diese Schale wird gewaltig nach unten gedrückt. Gottes Zorn ist etwas Gewaltiges, etwas Schreckliches, etwas auch die Gläubigen Schreckendes. Und dann wird aber in die andere Waagschale hinein seine Gnade gelegt. Und die Waage senkt sich deutlich auf die Seite der Gnade. Ja, David betont hier, dass Gottes Gnade über seinen Zorn triumphiert. Sein Zorn in Bezug auf sein Volk ist zeitlich begrenzt. Die Gnade triumphiert über das Gericht. Und im zweiten Teil von Vers 6 wird es jetzt in einem wunderschönen poetischen Parallelbild ausgedrückt. Indem er nämlich sagt, auf jede Nacht folgt der Morgen. Und manche sagen sogar, die Nacht gebiert den Morgen. Und zwar steht hier auch ein besonderer Ausdruck in Verbindung mit dem Morgen. Es heißt hier so viel, wenn man es wörtlich übersetzen würde, der Zorn Gottes oder die Nacht, am Abend kehrt Weinen ein. Und dieses Wort wird normalerweise verwendet wirklich für das Einkehren in eine Herberge. Sozusagen die Nacht ist wie ein Gast, der Kummer, die Trauer, der Zorn ist wie ein Gast, der sich sozusagen ein Nachtquartier sucht. Aber dann am nächsten Morgen kommt jemand anderes, nämlich der Jubel, und der sorgt so dafür, dass dieser Nachtgast, dieser Übernachtungsgast ausziehen muss und bleibt dann dauerhaft wohnen und belegt dieses Zimmer, diese Wohnstätte, diese Herberge sozusagen dauerhaft. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Der Zorn Gottes, der Abend, die Nacht ist ein Augenblick. Aber dann kommt der neue Morgen, der neue Tag. Hier ein Leben in seiner Gunst und das ist das, was bleibt. Und es bringt uns dann zur dritten Strophe mit Vers 7. Jetzt hält David einen Rückblick. Und er beschreibt eine Zeit des Wohlergehens. Wir würden so umgangssprachlich sagen, alles ist in seinem Leben glatt gelaufen, alles ist so, was er sich vorgenommen hat, ist mehr oder weniger gelungen. Da heißt es Vers 7, ich sagte in meinem Wohlergehen, ich werde niemals wanken. Und wenn wir Vers 8 dazu nehmen, du hast meinen Berg festgestellt, Das heißt, dann befand sich David auch in einer Phase äußerer Sicherheit. Seine Herrschaft war gefestigt. Es gab keine Feinde, die ihn bedrohten, bedrängten, sondern es war Ruhe, es war Frieden, es war Wohlergehen, auch Wohlstand. Aber das Interessante ist, genau diese Zeit, diese Phase wurde für David zum Fallstrick. In seinem Herzen kamen nämlich Gedanken auf wie, ich werde niemals wanken. Das heißt, es hat sich Sorglosigkeit eingeschlichen, Selbstzufriedenheit, ein Wiegen in Selbstsicherheit, auch Selbstgenügsamkeit. Ich werde niemals wanken. Und das alles führt dann zu zunehmender Unabhängigkeit vom Herrn. Der Eifer, die Ernsthaftigkeit im Gebet, im Suchen des Herrn, im Bewusstsein, dass wir alles ihm verdanken, dass wir völlig von ihm abhängig sind, lässt auf einmal nach und wir beginnen plötzlich auf unsere eigene Kraft, unsere eigene Fähigkeit, unsere eigenen Gaben und Stärken zu vertrauen und uns darin zu genügen. Und David vergisst ganz, dass er vom Herrn und von seiner Gnade und von seinem Handeln abhängig ist und dass alle Segnungen und Gaben vom Herrn kommen. Und es wird ja in Vers 8, wird es ja betont, in deiner Gunst hattest du meinen Berg festgestellt. Es war Gottes Gunst und es war Gott, der seinen Berg festgestellt hat. Es war nicht das taktische und militärische Geschick von David, das ihm diese Situation herbeigeführt hat, sondern er hatte das alles seinem Gott und seinem Wirken, seinem Fügen und Schicken zu verdanken. Aber das hat er in seinem Herzen auf einmal vergessen und begonnen, selbstsicher zu werden, selbstzufrieden und sich selbst zu genügen. David begann sich auf die Gabe zu stützen, anstelle sich weiterhin auf den Geber zu stützen. Und das zeigt uns die Bibel, das ist eine ganz, ganz große Gefahr, wo das Gute, nämlich Gottes Gaben, immer zum Feind des Besseren werden können, nämlich dass wir die Gabe gegen den Geber eintauschen. Vor allem ist es interessant, wenn wir eine andere Stelle aus dem Psalm noch hernehmen, schlagt einmal auf mit mir Psalm 10. Vers 5 und 6. Da ist die Rede vom Gottlosen und da wird uns geoffenbart, wie der Gottlose denkt und was so die Regungen und Anschläge des Herzens eines Gottlosen sind. Der Gottlose denkt, seine Wege gelingen alle Zeit. Hoch sind deine Gerichte, weit von ihm entfernt. Alle seine Widersacher, er bläst sie an. Er spricht in seinem Herzen, ich werde nicht wanken. Von Geschlecht zu Geschlecht werde ich in keinem Unglück sein. Und das ist doch interessant, der Gottlose sagt in seinem Herzen, ich werde nicht wanken. Und bei David findet er mir genau das Gleiche. Ich werde nimmermehr wanken. Und es gibt unter uns Gläubigen die große Gefahr eines sogenannten frommen Atheismus. Dass wir genau gleich denken wie letztendlich die Gottlosen. Nach außen sieht zwar alles noch schön, gut und fromm aus, aber letztendlich in unserem Herzen, da tragen wir Unglaube, da tragen wir diese Selbstzufriedenheit und auch diese Selbstgenügsamkeit, die jeden Gottlosen kennzeichnet. Und da müssen wir achtsam sein. Calvin hat in seinem Psalmkommentar das sehr, sehr treffend erklärt. Er sagt Folgendes: Das Vergehen Davids bestand also darin, dass er seinen Anker auf den gegenwärtigen Wohlstand und den augenblicklichen Frieden warf oder dass er die Segel ausspannte, um sich durch den günstigen Wind treiben zu lassen, statt sich auf die gnädige Güte Gottes zu verlassen, und jeden Augenblick bereit zu sein, alles, was er zusammengebracht hatte, willig in seine Hand zu legen. Zu beachten ist nämlich der Gegensatz zwischen der Sicherheit, die hervorgeht aus dem Selbstvertrauen, das man hat, wenn alles in Frieden ist, und der Sicherheit, die sich auf Gottes freie Gunst gründet. Und das finde ich ein sehr, sehr wichtiger und schöner Gedanke. Ich lese nochmal, es ist zu beachten der Gegensatz zwischen der Sicherheit, die hervorgeht aus dem Selbstvertrauen, das man hat, wenn alles in Frieden ist, und der Sicherheit, die sich auf Gottes freie Gunst gründet. Und für einen Gläubigen gibt es letztendlich zwei Gefahren. Es gibt einmal die Gefahr der Tage der Trübsal. Und dort ist die Gefahr, dass wir entmutigt werden, dass wir verzweifeln, dass wir aufgrund der Umstände den Blick vom Herrn abwenden und die Umstände uns größer werden als wie der Herr selber und uns dann die Angst auffrisst. In Hebräer 12, Vers 12 beschreibt es dann so, unsere Hände erschlaffen, unsere Knie erlahmen, wir kommen sozusagen auf dem Weg der Nachfolge zum Stillstand. Und im schlimmsten Fall halten wir, das sagt auch der Hebräerbrief, nicht mehr am Bekenntnis fest. Aber dann gibt es auch die Gefahr der guten Tage. Und da ist gerade David auch ein warnendes Beispiel. Denken wir an seine Sünde mit Bathseba. Die geschah nicht, als er auf dem Schlachtfeld war. Als er fokussiert und konzentriert war, mit der Hilfe und in der Kraft des Herrn den Krieg gegen seine Feinde zu bestehen. Sondern die Sünde mit Bathseba geschah in Zeiten der Ruhe, weit weg von der Front, wo David Wohlfahrt hatte, genoss und empfand. Und es ist eine ganz wichtige Lektion, und wir können Gott dafür nur danken, dass er uns diese Lektion immer wieder beibringt, dass er uns führt und darin erzieht, dass wir völliges Genüge in ihm haben, sei es in Tagen des Kampfes, in Tagen der Trübsal, ja, die sind dann auch manchmal Tage des Kampfes, in Tagen der Trübsal und in Tagen des Wohlergehens und äußerlicher Ruhe. Und dafür ist auch wiederum ein wunderschönes Beispiel der Apostel Paulus. Schlagt einmal mit mir auf, Philipperbrief, Kapitel 4. Und da sagt Paulus Folgendes ab Vers 11. Philipperbrief Kapitel 4, Abvers 11, nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß, sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Also Paulus hatte es lernen müssen und wir müssen es auch. Und Paulus hat es durch die Gnade Gottes gelernt, mit Situationen des Mangels und mit Situationen des Überflusses zurechtzukommen. Aber das Entscheidende ist eben diese Aussage, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wir müssen lernen, sowohl im Überfluss als auch im Mangel, dass wir völlig auf den Herrn geworfen sind, völlig von ihm abhängig sind und dass es seine Kraft ist, die uns stützt, die uns erhält und die uns trägt, sodass wir in beiden Situationen einen guten Weg mit dem Herrn gehen können. Und jetzt kommt das Interessante. Gott lässt das nicht einfach auf sich beruhen, sondern Gott handelt. Zweiter Teil von Vers 8, du verbargst dein Angesicht, ich wurde bestürzt. Gott verbirgt sein Angesicht. Und das Interessante ist, und das kennt jeder, denke ich, aus eigener Erfahrung, David und jeder Gläubige empfindet es auch in seiner Seele. Und er empfindet diesen Verlust. Wenn Gott sich sozusagen die Gegenwart Gottes zurückzieht und Gott sich aus der Gemeinschaft mit dem Gläubigen zurückzieht, und dann bekommen wir ein Empfinden, ein Bewusstsein dafür, unsere Gebete gehen nur zur Decke, es ist ein Mangel da, unsere Seele ist auf einmal dürr, es ist wie wenn wir durch die Wüste geistlich gehen und die Quelle des Lebens ist nicht mehr da. Und Gott tut es oftmals, indem er dann die äußeren Umstände ändert. Ein Mittel, das Gott sehr häufig benutzt, um uns das bewusst zu machen, ist Mangel. Genau wie im 2. Mosebuch, er führt das Volk Gottes in die Wüste und was lernen sie dort als erstes kennen? Mangel. Kein Wasser, kein Brot. Und so lernen wir dann, dass Gott allein die Quelle ist, die den Durst und den Hunger unserer Seele stillt und erfüllt. Und das ist nämlich dann genau auch die Reaktion, die sich bei David einstellt. Vers 9, zu dir, Herr, rief ich, zum Herrn flehte ich. Jetzt merkt David auf einmal wieder, ich bin völlig abhängig von diesem Gott. Und jetzt sucht er wieder sein Angesicht, jetzt fleht er wieder zu ihm. Nachdem er vorher gesagt, mit sich selbst zufrieden war, so wie es ist, wird es beständig weitergehen. Und dann kommt Vers 10, da heißt es, was für ein Gewinn ist meinem Blut, jetzt wird der Inhalt dieses Gebetes, was er zum Herrn gefleht hat, was für Gewinn ist meinem Blut in meinem Hinabfahren in die Grube, wird der Staub dich preisen, wird er deine Wahrheit verkündigen. Er stellt hier drei rhetorische Fragen, die Antwort auf jede dieser Fragen ist nein. Der Inhalt dieses Gebetes ist sehr kühn. Ein Schriftausleger hat es genannt, einer der komplexesten und theologischen Ausdrücke, die wir überhaupt haben. Und von uns würde wahrscheinlich niemand so beten, denn Davids Argument ist folgendes. Gott, wenn du mich sterben lässt, ist mein Tod doch für dich ohne Nutzen. Denn du wirst ja eines Anbeters beraubt. Die Toten loben dich nicht, die Toten preisen dich nicht. Das Ende jeglichen Lobpreises und das Ende jeglicher Anbetung ist der Tod. Kyle Delitzsch hat dazu in seinem Kommentar eine hilfreiche Bemerkung geschrieben. Er sagt folgendes, seine Bitte um Lebensfristung war also nicht auf irdischen Besitz und Genuss, sondern auf Gottes Ehre gerichtet. Er fürchtete den Tod als Ende des Lobes Gottes, denn jenseits des Grabes werden keine Psalmen mehr gesungen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, da müssen wir immer, wenn wir die Psalmen lesen, auch berücksichtigen, wo wir heilsgeschichtlich stehen. Der Hades, also das Totenreich, war im Alten Testament noch unüberwunden, der Himmel noch nicht geöffnet. Und Calvin sieht diese Stelle als Ansporn, als Herausforderung. Er sagt, es ist doch wohl zu beachten, dass David nicht ausdrücklich von dem spricht, was die Toten tun oder womit sie sich beschäftigen, sondern dass er nur den Zweck unseres Lebens auf Erden im Auge hat, dass wir uns gegenseitig Gottes Ruhm verkündigen. Wir werden also bis zum letzten Atemzug auf diese Pflicht bedacht sein, bis der Tod unseren Mund verschließt. Also als praktische Anwendung können wir für uns betonen, wir sind dazu berufen, wir sind dazu geschaffen worden und vor allem wir sind dazu erlöst worden, um Gott zu loben und zu preisen und Gott anzubeten. So und dann haben wir in Vers 11 noch einmal diesen Gebetsruf von David, höre Herr und sei mir gnädig, Herr sei mein Helfer. Und dann in Vers 12, David erfährt wiederum, der Herr erhört seine Gebete. Und er drückt es wiederum ganz poetisch aus. Meine Wehklage hast du in einen Freudentanz verwandelt. Mein Sacktuch, das war das Trauergewand, also seine äußere Trauer, sein das Zeichen, dass er wirklich Buße getan hat, dass er sich vom Herrn gebeugt hat, über seine Selbstgenügsamkeit, über seine Unabhängigkeit, hast du gelöst, also mich sozusagen das ausgezogen, mir abgenommen und mich mit Freude umgürtet. Und das ist die Frucht, das Ergebnis von Gottes Erziehungshandel, von Gottes Zucht, dass David wiederum zu Gott umgekehrt ist und jetzt ist sie wieder da, diese Freude. Die Trauer, das Zerknirschtsein über das eigene Versagen wandelt sich um in Freude an dem Heil, in Freude an dem Handeln dieses Gottes und in Freude an diesem Gott selber. Und das ist ja auch etwas, das wir im Neuen Testament finden, Hebräerbrief Kapitel 12, wo von der Erziehung, von der Zucht Gottes die Rede ist. Hebräerbrief in Kapitel 12, ab Vers 4. Dieser Grundsatz, wen der Herr denn liebt, den züchtigt er. Dann Vers 9, auch auf dieser Erde kennen wir es, unsere Väter erziehen uns, aber sie tun es nur mangelhaft, weil es ihnen oftmals an der entsprechenden Weisheit fehlt. Wir dürfen aber wissen, und es darf uns auch Grund zum Lob, zum Dank, zur Anbetung sein, dass Gott der vollkommene Erzieher ist, der uns durch und durch kennt und der auch ganz genau weiß, was wir brauchen und wie er dahin kommt, um uns dorthin zu bringen. Und dann heißt es in Vers 10, denn jene zwar züchtigten uns für wenige Tage, also gemeint sind die irdischen Väter nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Während der Zucht Traurigkeit, das Trauerkleid und dann aber als Ergebnis die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Und dann endet dieser Psalm eben mit dieser Aufforderung, dieser Verpflichtung, wo David sich wieder verpflichtet, diesen Gott zu loben und zu preisen. Und ich möchte ganz, ganz kurz in einem Überflug drei Bereiche zeigen, was wir aus diesem Psalm lernen können. Das erste ist, was lernen wir in diesem Psalm über Gott? Denn wir sollten uns immer fragen, oder wir haben doch den Wunsch, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Das erste, was in diesem Psalm betont wird, Gott ist der Herr. Er ist der Ewige. Und weil er der ist, der er ist, ist er allen Lobes, aller Anbetung wert. Und es zeigt schon die ganze Struktur dieses Psalmes. Es ist eine beständige Erinnerung, eine beständige Aufforderung an uns, diesen Gott zu loben, diesen Gott zu erheben und diesem Gott für ihn selbst und all sein Wirken und Handeln in Gnade mit uns zu danken. Und wir haben auch in Vers 5 ja die Aufforderung, dass wir andere da dazu sogar ermutigen sollen, dass wir gemeinsam den Herrn preisen und gemeinsam den Herrn anbeten. Dann eine zweite Sache, die sehr stark betont wird in Vers 3 und Vers 12. Gott erhört Gebet. Und im Psalm 65, Vers 3 nennt sich ja Gott selber Hörer des Gebets. Wir haben es mit einem lebendigen und mit einem handelnden Gott zu tun. Wenn wir allein denken an, wie oft hier vorkommt, du hast das und das getan. Der nächste Punkt ist, wir haben einen Gott, der seine Kinder aus Liebe erzieht. Offenbarung 3, Vers 19, ich überführe und züchtige, so viele ich liebe, sei nun eifrig und tue Buße. Aber wir haben auch genauso es zu tun mit einem Gott, der vergibt. Ein Gott der Vergebung, ein Gott, der in seiner Gnade wiederherstellt, der sein Volk in die Buße führt. Und wenn sein Volk sich vor ihm beugt, sich vor ihm demütigt, seine Sünden bekennt, dann vergibt dieser Gott und stellt dieser Gott wieder her. Und was wären wir auch ohne einen Gott der Vergebung, ohne einen Gott der Gnade, der Wiederherstellung? Und wir haben in diesem Vers auch diesen Ausruf, Gott sei mein Helfer. Und genau das wird uns in 1. Timotheus 4, Vers 10 auch gesagt, denn dafür arbeiten wir und werden wir geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter oder manche übersetzen auch Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. So ist es auch Gott, der uns in unserem irdischen Leben immer wieder bewahrt, uns erhält und uns aus den verschiedensten Gefahren, Bedrängnissen und so weiter nach seinem souveränen Willen und nach seiner Weisheit errettet. Und ich denke, wenn man sich das ein bisschen bewusst macht, dann kann man diesen Gott nur erheben und anbeten. Nächster Punkt ist, wie finden wir in diesem Psalm das Evangelium und Jesus Christus? An der Oberfläche zeigt dieser Psalm die Kämpfe von David. Aber die Dinge, die er erlebt hat, Krankheit, Tod, sind alle Dinge, die mit dem Fall des Menschen in Verbindung stehen. Und so braucht es eine weit bessere Lösung, tragfähigere, beständigere Lösung, als wie körperliche Heilung, als wie Bewahrung in den Umständen auf dieser Erde. Und im Prinzip hat der Herr Jesus viel Schlimmeres als der wahre Sohn Davids erlitten, als wie hier David. In Römer 8, Vers 32, Gott heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht verschont. David und die alttestamentlich Heiligen wurden sehr oft verschont. Gott hat sie bewahrt. Seinen Sohn hat er nicht geschont. Sein Sohn musste durch den Tod hindurch. Aber er kam nicht aufgrund eigenes Versagens, eigener Schuld in diese Situation, aufgrund eigener Sünde, sondern es war fremde Sünde und Schuld, nämlich deine und meine Sünde, die Gott auf ihn gelegt hat und die dazu geführt hat, dass der Jesus durch den Tod hindurchgehen musste. Aber das Wunderbare und Herrliche, der Herr Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Hebräer 5, Vers 7 sagt uns, Gott hat sein Flehen erhört. So wie Gott hier handelt und David bewahrt aufgrund seines Flehens, hat Gott den Sohn David, den wahren König Davids, auf eine noch viel herrliche und größere Weise sein Gebet erhört, indem er ihn nämlich von den Toten auferweckt hat, Jesaja 53, Vers 8, aus der Angst und aus dem Gericht genommen hat. Und das Ergebnis ist dann 2. Timotheus 1, Vers 10, jetzt ist durch den Herr Jesus der Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht wurden durch das Evangelium. Das wahre Problem, die wahre Ursache von Krankheit, Tod, Sünde und Schuld ist durch das, dass der Herr Jesus durch den Tod hindurchgegangen ist, durch das, dass Gott ihn nicht verschont hat, ist ein für alle Mal gelöst worden. Das wahre Übel, unter dem jeder Mensch leidet, die schlimmste Krankheit, nämlich die Sünde und Schuld des Menschen, kann jetzt wirklich geheilt werden. Der große Feind ist besiegt. Der Tod, und es gibt nicht nur eine Sicherheit für das Leben hier auf dieser Erde, sondern jetzt eine ewige Sicherheit für die himmlische Herrlichkeit. Und jeder, der glaubt, der dessen Glauben für sich angenommen hat, der sich in seinem ganzen Vertrauen auf dieses Werk des Herrn Jesus stützt, der kann genau das sagen, was wir in Vers 6 haben. Die Gnade Gottes hat den Zorn Gottes und das Gericht überwunden. Ich darf jetzt in seiner Gunst stehen. Epheser 1, Vers 6. Wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Kann es eine größere Gunst geben, in der ich vor Gott stehen darf? Kann ich vor diesem Gott mehr angenommen sein wie das, als wie dass ich in dem, was der Geliebte vor Gott ist, nämlich der Herr Jesus, so vor ihm stehen darf? Und damit verbunden ist dann auch als Ergebnis, als Frucht, diese gewaltige Freude. Die Freude an diesem Heil, so wie es Psalm 51, Vers 14 sagt. Die Freude an diesem Heiland und Erretter und die Freude an diesem Gott. Denkt an den Philipperbrief. Paulus, wo er immer und immer wieder sagt, freut euch in dem Herrn. Und abermals schreibe ich euch, freut euch. Eine Freude, die völlig unabhängig ist von den Umständen, weil diese Errettung so großartig ist, weil dieses Heil so großartig ist und weil dieser Gott, der es gewirkt hat und geplant und ausgeführt hat, so großartig und herrlich ist. Und dann heißt es in Hebräer 12, Vers 12, auch eine Auswirkung, der verherrlichte Christus stimmt inmitten der Seinen den Lobgesang an. Und der letzte Punkt, den möchte ich noch ganz kurz erwähnen, kann dann jeder selber nachforschen, das ist die prophetische Dimension. Wie gesagt, David war ein Prophet. Es ist interessant, wenn wir davon ausgehen, dass Israel eine Zukunft hat, dass es einen Überrest geben wird, den Gott nach der Drangsalszeit wiederherstellen wird, wie viel in diesen Psalmen genau darauf passt. Und ein Punkt ist eben, dass Gott zum Zeitpunkt größter Not eingreift, diesen Überrest sich errettet. Und da möchte ich schließen mit nur einer Stelle als ein Hinweis, die ich euch zum weiteren Studium weitergeben möchte. Jesaja Kapitel 54, die Verse 7 und 8. Und achtet einmal auf die Parallelen zu diesem Psalm. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen will ich dich sammeln. Im Zornesausbruch habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Güte werde ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ja, und so muss ich sagen, hat der Herr echt Gnade geschenkt, dass dieser so unbekannte, unscheinbare Psalm mir echt zum Segen werden durfte beim Nachdenken, beim Erforschen vom Wort Gottes. Und ich hoffe, dass der Herr es ein bisschen schenken durfte und darf, dass es euch auch so gehen darf und dass wir dann gemeinsam in das Lob dieses großartigen Gottes miteinander einstimmen dürfen. Amen.